Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Hände waschen und sich gegebenenfalls in die Armbeuge niesen, das empfehlen Gesundheitsämter und Ärzte. Wir stehen am Anfang einer Coronavirus-Epidemie, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch. Martin Stürmer ist Virologe und Biochemiker mit einem Labor in Frankfurt. Am Mittwoch war er zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim. Und wir hören in dieser Stunde noch einmal rein, zum Beispiel, was er zum Auftreten der ersten Fälle in Italien und Baden-Württemberg sagt.
Es ist auch nicht überraschend. Man muss sich überlegen, dass ja bis letzte Woche die Norditalien überhaupt nicht als Risikogebiet für eine Coronavirus-Infektion, also für das neue Coronavirus, gegolten hat. Mhm. Insofern sind die, die sich berufsmäßig oder privat eben aufgehalten haben in dieser Gegend, sind natürlich zurückgereist in ihre Heimatstädte, ja, und haben sich ja überhaupt keine Gedanken gemacht, dass sie möglicherweise ein Virus in sich tragen, was sie weitergeben können.
In Teneriffa oder auf Teneriffa sind jetzt ein paar hundert deutsche Urlauber kaserniert worden in einem Hotel. Muss das sein?
Naja, wenn wir uns die Kreuzfahrtschiffe angucken, an denen ja ähnliche Situationen geherrscht haben, hat man ja gesehen, dass sich das in diesen Schiffen auch sehr, sehr weit verbreitet hat. Und wenn man nicht wirklich aufpasst und Leute wieder zurückgehen lässt, die nicht ordentlich getestet sind, kann das Virus eben entsprechend auch wieder weiterverbreitet werden. Insofern das Beste, was man tun kann, ja.
Wir beide sitzen jetzt hier an diesem Mittwochvormittag um inzwischen 10 Uhr und 14 Minuten vollkommen schutzlos. Wären wir ängstliche Menschen, würden wir hier sitzen mit Mundschutz beispielsweise?
Nein.
Nicht?
Nein, wir müssten nicht mit Mundschutz hier sitzen. Die Distanz, die wir zwischen uns haben, die reicht aus. Selbst wenn jetzt einer von uns beiden das Virus tragen würde, ist jetzt diese Entfernung eigentlich okay.
Also zwischen uns etwa ein Meter Distanz.
1,5 Meter Distanz, genau.
Wir haben auch nichts desinfiziert, keine Tischplatte, keine Mikros, kein gar nichts.
Nur spätestens, wenn ich jetzt das erste Mal huste oder niese, dann sollten wir uns Gedanken machen. Dann sollte ich mir vielleicht die Hände waschen, Sie sich die Hände waschen. Und je nachdem, wie ich niese oder huste, wenn ich auf die Tischplatte natürlich niese oder huste und ich habe das Virus, dann hätten wir vielleicht ein Problem, müssten desinfizieren. Ja. Aber da gibt es ja Möglichkeiten, das zu vermeiden.
Ich habe Ihnen vor der Sendung, als wir uns das erste Mal gesehen haben, die Hand geschüttelt. Ja. War das möglicherweise deshalb eine schlechte Entscheidung, weil Sie dieses Virus nicht wissend bislang in sich tragen?
Ja, jetzt müssen wir uns überlegen, vielleicht, wenn wir eine Pause machen, mal kurz die Hände waschen. Wichtig ist, wenn man eben die Hände benutzt im öffentlichen Raum, also Hände geben, in der Straßenbahn oder irgendwo was anfasst, nicht ins Gesicht gehen mit den Fingern. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, diesen Reflex zu unterbinden, permanent mit der Hand irgendwo ins Gesicht gehen zu müssen.
In diesem Studio, das ja eigentlich ein Fernsehstudio ist, in dem man diese kleine Radioenklave eingebaut hat, gibt es logischerweise kein Fenster, damit die Möglichkeit, Frischluft zuzuführen. Mit anderen Worten, es kommt alles über die Klimaanlage. Ja. Ein idealer Verbreiter von entsprechenden Viren auch?
Ja, durchaus in der Diskussion. Wir haben ja, das Kreuzfahrtschiff hatte ich ja schon mal erwähnt, auch dort waren ja die Passagiere in ihren Kabinen mehr oder weniger eingeschlossen, will ich nicht sagen, aber durften relativ wenig raus. Trotzdem hat sich das Virus sehr gut verbreitet. Und auch klar, die Klimatisierung, die Klimaanlagen ist ein möglicher Verbreitungsweg.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Gerüchte, Verschwörungstheorien und Mutmaßungen verbreiten sich im Internet auch zum Coronavirus. Der Virologe und Biochemiker mit einem Labor in Frankfurt, Martin Stürmer, war am Mittwoch zu Gast in SWR 1 Leute und beantwortete bei Wolfgang Heim viele Fragen der SWR 1 Hörerinnen und Hörer. Zum Beispiel, sind Sauna- und Schwimmbadbesuche okay?
Ich würde dem nicht abraten. Letztendlich sind die Umkleiden und auch die Räumlichkeiten unterliegen ja eh schon einem Hygiene- und Reinigungsplan, wenn der ordnungsgemäß eingehalten wird. Sollte eigentlich kein Bedenken bestehen. Für einen persönlich immer wieder die gleiche Aufforderung: Hände waschen, vernünftig Hände waschen, also nicht nur kurz Wasser drüber laufen lassen, mindestens 10 Sekunden Seife mit benutzen, optimalerweise den Desinfektionsmittelspender, danach die Hände ein bisschen einreiben, Gesichtskontakt mit den Händen vermeiden, dann ist das kein Problem.
Und dieses Händewaschen regelmäßig und vielleicht ein bisschen häufiger als üblich?
Ja, wir haben ja nicht nur das neue Coronavirus aktuell, wir haben ja auch noch die Grippewelle, andere Erkältungskrankheiten. Diese Maßnahmen schützen einen vor all diesen Erkrankungen.
Sind grippeschutzgeimpfte Menschen im Vorteil jetzt bei diesem Coronavirus?
Was ist die Infektion mit dem Coronavirus angeht, nein. Weil der Impfstoff oder die Grippeimpfung schützt nicht gegen das neue Coronavirus. Aber es hilft vielleicht bei der Unterscheidung der Falldefinition. Wenn ich Grippe geimpft bin, und dann Erkältungs- oder diese spezifischen Symptome aufweise, ist vielleicht eher die Wahrscheinlichkeit, wenn das Risikogebiet mit dazu kommt, dass ich eben das neue Coronavirus habe.
Sind Schwangere oder Babys besonders gefährdet?
Von dem, was wir bis jetzt gehört haben, wohl nicht. Es scheint also da keine Probleme in der Schwangerschaft zusätzlich aufzutreten.
Sind Asthmatiker besonders gefährdet? Also lungengeschädigte Menschen?
Ja, definitiv. Wir reden ja davon, dass die Sterblichkeit deutlich steigt, wenn ich eine Grunderkrankung habe. Und gerade Asthma gehört ja mit zu den Lungenerkrankungen, dementsprechend ja.
Ganz viele Menschen wollen wissen, ob sie aktuell einen Bus oder eine Bahn besteigen sollen. Haben Sie da eine Empfehlung?
Ja, weiterhin unter den Bedingungen, die wir oder den Maßnahmen, die wir eben schon angedeutet haben, relativ häufig Hände waschen und entsprechend auch versuchen, Abstand zu halten von Menschen, die offensichtlich erkältet sind und entsprechend niesen und husten. Aber man kann natürlich aktuell weiterhin Busse und Bahnen nutzen und tue ich ja auch.
Da gibt es Menschen, die geplant haben, entweder nach Venedig, nach Mailand, nach Florenz, nach Siena oder nach Südtirol zu fahren, was sollen die jetzt machen?
Ja, es ist eine gute, sehr gute Frage. Also man bewegt sich ja im Augenblick, gerade wenn man nach Norditalien fahren würde, in ein Risikogebiet. Und so wie ich die Italiener verstanden habe, sind die Grenzen zu. Also man kann jetzt nicht mehr ohne weiteres in die Risikoregion einreisen. Die anderen Regionen sind Einzelfälle, aber Einzelfälle heißt ja nicht, dass nicht dort auch das Virus schon unterschwellig in der Bevölkerung aktiv ist. Also wenn es möglich ist, würde ich diese Urlaube oder diese Reisen lassen.
SWR 1, Leute der Woche.
Die Infektionsketten des Coronavirus sind teilweise nicht nachzuvollziehen. Und daher hat Jens Spahn die Gesundheitsminister der Länder gebeten, die Pandemiepläne zu aktualisieren. Von einer Pandemie spricht man, wenn eine Krankheit Länder und Kontinente übergreifend ist. Martin Stürmer ist Virologe mit einem Labor in Frankfurt. Er sagt am Mittwoch in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim, wie Deutschland auf eine mögliche Pandemie vorbereitet ist.
Also wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem, da gibt es keinen Zweifel dran. Vielleicht nehmen wir die schwere Grippewelle von vor 2 Jahren mal zu Rate, wo wir bis zu 10 Millionen Arztbesuche gehabt haben. Da geht ein Gesundheitssystem natürlich an seine Grenzen. Jetzt haben wir ein neues Virus, was in eine schon bestehende, nicht ganz so heftige Grippewelle und Erkältungswelle reingeht. Wenn wir massive Ausbrüche haben, müssen wir natürlich schauen, inwieweit Hausärzte, Krankenhäuser überhaupt in der Lage sind, diese Flut an Patienten zu schultern, zu meistern. Ich denke, da werden viele an ihre Grenzen stoßen. Und ich würde mir wünschen, dass von behördlicher Seite da viel getan wird, um die Ströme der Patienten vielleicht auch zu kanalisieren, dass eben nicht jeder zum Arzt rennt, sondern jedem klar ist, wie muss ich mich persönlich verhalten, wenn ich den Verdacht habe, Coronavirus infiziert zu sein?
Dann gibt es sicher Notfallpläne, aus denen hervorgeht, in welchem Umfang und ab welchem Zeitpunkt beispielsweise Kindergärten, Schulen geschlossen werden. Es Einschränkungen auch gibt im Bus- oder Bahnverkehr?
Aber definitiv gibt es die. Es gibt ja die sogenannten Pandemiepläne. Auch wenn wir noch nicht von einer Pandemie sprechen, sind die Notfallpläne sowohl von der Seite der Bundesländer als auch entsprechend von der Bundesregierung, die liegen vor. Die kann man auch nachlesen. Wir haben das Infektionsschutzgesetz, was eben im Prinzip die Verhaltensmaßnahmen regelt. Da haben wir natürlich von der Seite viel vorrätig und können das entsprechend auch umsetzen.
Dann gibt es Länder, die möglicherweise nicht so gut gerüstet sind. Ja. Was fällt Ihnen in diesem Zusammenhang mit dem Iran ein?
Ja, Iran ist natürlich auch wieder ein totalitärer Staat, in den wir nicht reinblicken können. Wenn ich mir die Fallzahlen angucke, befürchte ich, dass da ganz andere Zahlen im Raum stehen als das, was nach außen transportiert wird. Und entsprechend auch die Nachbarländer sind ja auch schon betroffen mit Einzelfällen. Also auch da ist ein Brandherd, nenne ich es jetzt mal, was Coronavirus-Infektion angeht.
Medien berichten über dieses Virus. Es gibt quasi im Stundentakt neue Breaking News. Muss man auch aufpassen, medial gesehen und jeder für sich auch als Bürger, dass man das trotzdem irgendwie noch richtig einordnet und nicht hysterisch und panisch wird?
Ja, es ist ganz schwierig. Natürlich ist die Flut an Informationen ist gegeben und da die sinnvollen Informationen auch für sich selber rauszufiltern, sicherlich nicht einfach. Ich nenne mal 2 Beispiele. Da wurde dann ein großes Medienbericht. Wir haben jetzt mehr Infizierte als damals bei SARS. Wir haben jetzt mehr Tote als damals bei SARS. Das sind Informationen, die für mich persönlich relativ wenig Stellenwert haben, um sie medial weit zu verbreiten. Da gibt es sicherlich noch genug andere, wo man drüber diskutieren kann, ob man das in der Öffentlichkeit so breit treten muss.
Und ansonsten, man kann sich informieren und bei bestimmten Punkten muss jeder auch für sich selbst entscheiden.
Natürlich. Wir sind immer noch Individuen und wir haben selber alles in der Hand, alles Mögliche, um unseren Beitrag dazu zu leisten, dass wir eben nicht krank werden oder wenn andere nicht anstecken.
Die ganze Sendung mit dem Virologen Martin Stürmer können Sie natürlich jederzeit wie auch alle anderen Leute-Sendungen nachhören, nachgucken über swr1.de oder über die ARD-Mediathek.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Professor Eberhard Sandschneider ist Politikwissenschaftler und Ostasien-Experte. Er lehrt an der Freien Universität in Berlin. Am Donnerstag war er zu Gast in SWR1 Leute. Und das Thema Coronavirus und die Frage nach dessen Ursprung auch ein Gesprächsthema.
Also die einzige Erklärung, die man mit ein bisschen Logik geben kann, ist, dort leben Menschen noch sehr, sehr eng mit ihren Tieren zusammen in landwirtschaftlichen Wohnsituationen. Und wenn Menschen eng mit Tieren zusammenleben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Virus irgendwann einmal den Wirt wechselt und auf den Menschen springt, natürlich höher, als wenn sie in einem städtischen Umfeld leben. Dazu kommt, in vielen dieser Gebiete sind die hygienischen Umstände längst nicht so, wie man das bei uns im Westen oder auch in anderen Teilen Chinas kennt. Also das wäre ein Erklärungsversuch, aber letztendlich ist das auch wieder eine Frage, die ganz am Ende nur Virologen wirklich beantworten können, indem sie den Dingen genau auf den Grund gehen.
Ja, Sie schauen eher auf die Politik, auf die Wirtschaft. Jetzt hat die Chefin des Internationalen Währungsfonds davor gewarnt, dass man auf die Gefahren der Coronavirus-Epidemie nicht überreagieren solle. Was ist denn Ihre Einschätzung? Ist die Wirtschaft auch inzwischen schon vom Virus infiziert?
Aber selbstverständlich ist sie infiziert, und zwar deshalb, weil ganze Lieferketten dadurch, dass in China zunächst einmal Unternehmen nicht mehr arbeiten, nicht mehr funktionieren. Vor 2 Wochen haben wir schon Nachrichten bekommen, dass Autoproduktion in Japan eingestellt werden muss, weil Kabelbäume aus China fehlen. Und das setzt sich natürlich wie eine Epidemie tatsächlich auch im wirtschaftlichen Bereich fort. Wenn Zulieferungen plötzlich nicht mehr funktionieren, wenn Absatzmärkte nicht mehr funktionieren. Die Automobilbranche, auch hier in der Region, ist massiv davon betroffen, wenn Menschen in China keine Autos mehr kaufen, weil sie erstmal warten, was diese Infektion oder diese Pandemie überhaupt bedeutet. Dann sieht man, das ist vielleicht ein Virus, der, ich sage jetzt mal als Laie, gar nicht so dramatisch schlimmer ist als beispielsweise der Grippevirus. Aber in der Wirtschaft ist er angekommen und die zum Teil panischen Reaktionen in der Wirtschaft, die sind spürbar und die werden sich auch im Laufe dieses Jahres für viele Unternehmen unmittelbar durchschlagen.
Und als Politikwissenschaftler, wie schauen Sie darauf? Also was löst das letztendlich auch in China aus?
Na, die spannende Frage ist, wie gehen die Menschen in China mit der Reaktion ihrer Regierung um? Da muss man jetzt einen Augenblick tatsächlich auf die Geschichte der Kommunistischen Partei schauen. Seit 40 Jahren ist das eine immer noch kommunistische Partei, die all diese großen Zeremonien natürlich wunderbar abfeiern kann, die wir aus der Geschichte kennen. Aber sie berührt oder sie bezieht ihre Legitimität nicht mehr aus der Ideologie, sondern aus der Tatsache, dass diese kommunistische Partei liefert, dass sie dafür sorgt, dass ein Wirtschaftssystem entsteht, dass es den Menschen erlaubt, wohlhabend zu werden, dass sie Sicherheit garantiert, dass sie nationale Souveränität garantiert. Übrigens, dass sie auch Gesundheit garantiert, ob das jetzt die Folgen des Klimawandels sind oder die Bekämpfung einer Pandemie. Beides ist gleichermaßen wichtig für die Menschen. Und die Kommunistische Partei in China und ihre gesamte Führung weiß sehr genau, nur solange sie liefert, nur solange diese Probleme gelöst werden, kann sie auf Stabilität setzen. Ansonsten stellen sie plötzlich ganz andere Fragen.
Eberhard Sandschneider, er ist überzeugt, dass mehrere Jahrhunderte westlicher Dominanz dem Ende entgegengehen, wie sich China positioniert hat am Beispiel von Huawei.
SWR 1, Leute der Woche.
Allein mit dem Blick auf das Bevölkerungswachstum ist zu sehen, dass Europa an Bedeutung verliert. 1950 lebten knapp 22% der Weltbevölkerung in Europa. In 80 Jahren werden es nur noch 4% sein. Professor Eberhard Sandschneider ist Ostasien-Experte, Politikwissenschaftler und lehrt an der Freien Universität in Berlin. Er sagt, China ist gleichzeitig Rivale und Partner. Man muss es nicht zum Feind hochstilisieren, sondern daraus neue Wege entwickeln. Wie der Westen auf China blickt, dazu sagte er am Donnerstag in SWR1 Leute.
Das Grundproblem der westlichen Perspektive auf China ist, dass wir relativ wenig über das Land wissen, aber sehr genau wissen, was wir von dem Land erwarten. Die Erwartungshaltung an China, ob das Wirtschaft ist, ob das Politik ist, ob das die Frage der Menschenrechte beispielsweise ist, ob das Umweltpolitik ist, die ist gigantisch. Und wir stehen ein Stückchen weit auf dem Standpunkt, die Chinesen werden schon am Ende einsehen, dass das, was wir von ihnen wollen, auch das Beste für sie ist.
Dennoch ist es ja auch wichtig, kritisch zu bleiben.
Aber selbstverständlich, wir haben ja jedes Recht der Welt, unsere Position zu vertreten. Nur wenn wir versuchen wollen, China zu verstehen, dann muss man einen Augenblick etwas mehr wissen über China, als wir es üblicherweise tun. Ich stelle in diesen Tagen fest, dass auch große deutsche Wirtschaftsführer die mangelnde China-Kompetenz in Deutschland beklagen. Im Klartext heißt das, wir sind sehr leicht dabei, unsere Vorstellungen, unsere Erwartungen an China zu formulieren. Aber wir sind sehr schlecht darin, zu erklären, wie China tickt, was China will und wo dann die Reibungspunkte entstehen, aus denen am Ende tatsächlich auch Politik wird.
Sie können das ja beurteilen. Nehmen Sie uns mit, wie tickt China? Was sind die größten Fehler, die häufig auch in der politischen Diskussion mit China gemacht werden?
Ich glaube, man muss sehen, dass die chinesische Führung ganz klare strategische Ziele hat, über die sie im Prinzip nicht verhandlungsbereit oder verhandlungsfähig ist. Ich will Ihnen mal die wichtigsten nennen. Das erste und oberste Ziel ist Souveränität. Die Geschichte Chinas zeigt jedem, im Land, aber auch außerhalb, das war ein gebeuteltes Land, das ist von den Kolonialmächten hin und her geschubst worden. Das hat gelitten unter Bürgerkriegen, aber auch unter externen Angriffen, beispielsweise durch Japan. Für ein solches Land ist Souveränität wichtig. Wenn Sie mit China also über Tibet oder Xinjiang oder Taiwan oder Hongkong reden wollen, dann müssen Sie verstehen, das ist nicht so einfach, weil Souveränität ist ein wichtiges Gut. Dasselbe gilt für Stabilität. Das war ein Land, das immer an Stabilität gemangelt hat. Deshalb ist das eine wichtige Kategorie für die Kommunistische Partei. Wenn Sie also Bilder mit Joshua Wong machen, wie unser Außenminister das tut, dann müssen Sie wissen, dass Sie in China auf keinerlei Verständnis stoßen.
Wie kann so ein Prozess dann aussehen, indem er dann auch strategisch klug geführt wird? Weil das ist Ihr Tenor zu sagen, ja, wir müssen mehr auf Flexibilität und auf Transparenz setzen. Inwiefern?
Also wissen Sie, wenn China beispielsweise für Menschenrechte kritisiert wird, dann habe ich immer den Eindruck, dass 80-90% der Kritik, die aus deutschem Politikermund erfolgt, eher deutsche Innenpolitik ist. Ein deutscher Politiker, der nach China fährt und nicht Menschenrechte anspricht, der kann sich ja zu Hause fast nicht mehr sehen lassen. Im bilateralen Verhältnis und in China selbst ändert das nichts. Die Flexibilität würde beispielsweise darin bestehen, nicht nur offen anzusprechen, was uns nicht gefällt, das ist unser gutes Recht, sondern dann auch in dem, was man eigentlich stille Diplomatie nennt, hinter verschlossenen Türen zu versuchen, mit den chinesischen Freunden und Partnern zu einer Veränderung der Politik zu kommen. Manchmal gelingt das nicht. Wie gesagt, an den Stellen, an denen China wirkliche strategische Interessen hat, ist es ausgesprochen schwierig.
SWR 1, Leute der Woche.
Schon 2013 startete die Freie Universität Berlin ein Programm mit dem chinesischen Technologiekonzern Huawei. China Insight. 4 Wochen lang konnten deutsche Studenten das Land und die Unternehmensphilosophie kennenlernen. Professor Eberhard Sandschneider war Schirmherr des Programms. Das Unternehmen steht in der Kritik. Die USA werfen Huawei Industriespionage vor. Einige Länder haben beim Ausbau des 5G-Internetstandards bereits gesagt, dass sie auf dessen Bauteile verzichten. Eine Frage an SWR1 Leute am Donnerstag, wie kritisch Eberhard Sandschneider das Unternehmen sieht.
Ich glaube, man muss die gesamte technologische Frage kritisch sehen. Wir können nicht ausschließen, dass chinesische Geheimdienste Huawei-Technologie nutzen, um uns auszuspionieren. Man muss aber auch die andere Seite sagen. Niemand konnte Huawei bis heute ein Fehlverhalten nachweisen. Wir wissen aber ziemlich konkret über Fehlverhalten amerikanischer Geheimdienste, beispielsweise der NSA, was das Abschöpfen unserer Daten aus amerikanischer Sicht angeht. Unter dem Strich muss man am Ende sagen, Technologie ist weder gut noch schlecht, weder böse noch unschuldig. Sie wird genutzt und die Frage, wie man sie nutzen kann, ist eigentlich die entscheidende Frage. Daraus wird umgekehrt der entscheidende Punkt, wie sichern wir unsere Daten? Das ist sehr viel wichtiger, als die Frage zu beantworten, wie kann jemand von außen auf unsere Daten zugreifen?
Aber jetzt gibt es natürlich sehr viele Kritiker, die sagen, naja, wenn man mit dem Unternehmen einen Vertrag schließen würde, dann geht das zu Kosten unserer Sicherheit. Wie sehen Sie das?
Das ist nicht zwangsläufig gewährleistet. Huawei produziert zunächst einmal Hardware. Die entscheidende Frage ist, die Software und die Softwarezugänge, die eventuell Hacker haben können, die Geheimdienste haben können und die Frage, was die dann mit unseren Daten im Einzelnen anstellen, uns ausspionieren, uns ausseuchen. Die Bundeskanzlerin weiß im amerikanischen Fall, wie so etwas aussieht, weil sie mit ihrem eigenen Mobiltelefon betroffen war. Am Ende wird da allerdings eine Wettbewerbsfrage draus gemacht. Die amerikanische Seite drückt nicht zuletzt deshalb sehr kritisch gegen Huawei, weil es, fairerweise muss man es zugestehen, weder ein europäisches noch ein amerikanisches Unternehmen gibt, das auf den Standards, den technologischen Standards von Huawei agieren könnte. Wir sind also unter den Wettbewerbsfragen deutlich ins Hintertreffen geraten und das ist einer der Gründe, warum der amerikanische Präsident so hart reagiert.
Und da stellt sich ja auch gleich die europäische Wettbewerbsfrage wieder. Das ist ja auch eines Ihrer großen Themen. Mhm. Hat Deutschland, hat Europa da den Anschluss tatsächlich so verpasst?
Wenn Sie Herrn Höttges zuhören, heißt die Antwort eindeutig ja. Und wahrscheinlich ist dieses Jahr mittlerweile sogar unbestritten. Da sollte uns etwas zu denken geben. Vor einigen Jahren haben unsere großen Mittelständler argumentiert, der chinesische Wettbewerb stört uns nicht, solange wir es schaffen, unseren technologischen Vorsprung zu halten. Heute wissen wir, wie schnell dieser Vorsprung verspielt werden kann in Zeiten, in denen sich gerade technologische Entwicklungen fast exponentiell entwickeln. Das ist die Herausforderung. Und eine Frage, die bei Huawei meines Erachtens immer zu kurz kommt, ist die, was passiert eigentlich wettbewerbsmäßig mit unseren Unternehmen, wenn Huawei in den nächsten 5 Jahren in China 5G installiert und chinesische Firmen mit allem, was das bedeutet für Internet of Things, künstliche Intelligenz, Innovationsfähigkeit dann auf unseren Markt kommen. Wie können sich unsere Unternehmen dann behaupten? Das ist eine existenzielle Wettbewerbsfrage in der Tat.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Die Volksparteien stehen vor großen Problemen. Die Zustimmung sinkt, die Orientierung scheint umso schwieriger. Und die CDU steht gerade vor einem Machtkampf. Wer wird neuer Vorsitzender? Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler und Jurist und er analysierte am Freitag in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim die gesellschaftlichen Veränderungen mit den Folgen für die Volksparteien.
Die Frage ist, ob die Parteien, auch gerade die Volksparteien, überhaupt wieder zu Kräften kommen. Denn sonst wird dieses Klima einer eher zunehmenden Selbstzerstörung des politischen Systems in Gänze, ausgehend von einer zunehmenden Verhetzung aus der Bevölkerung, aus der AfD heraus, das wird dann eher zunehmen, befürchte ich.
Das bedeutet dann auch in Ihrem ganz persönlichen Umgang beispielsweise mit Politikern oder mit Spitzenpolitikern, dass Sie da auch eine Verunsicherung feststellen, dergestalt, dass man nicht so genau weiß, wie es mit dieser Demokratie eigentlich weitergeht?
Absolut. Das ist mit Händen zu greifen und das hat sehr viele und sehr unterschiedliche Gründe. Ich habe den Autoritätsverlust der Parteien, explizit der Volksparteien, beschrieben. Es geht aber auch sehr in die Personen in den Volksparteien. Wenn wir uns die SPD angucken, dann ist es doch ein erstaunlicher Befund, dass wir eine neue Parteispitze haben, die aber binnen kürzester Zeit, eigentlich quasi vom Datum der Wahl an, schon nicht, wenngleich als eine Fehlbesetzung, denn doch als eine Parteiführung ohne eigene Autorität wahrgenommen wurde. Kein Mensch geht davon aus, dass Norbert Walter-Borjans oder Saskia Esken in der Lage wären, Kanzlerkandidatin zu werden. Das ist alleine schon ein Befund, der hochgradig irritiert, der die Frage aufwirft, eigentlich von selbst, was kommt danach? Wer ist denn eigentlich die Autorität in Zukunft, die für die SPD einen Kanzlerwahlkampf führen kann? Ja. Da ist ein großes Vakuum. Das Gleiche, wir hatten es angedeutet, gilt zunehmend auch für die CDU. Und das irritiert natürlich beide Volksparteien, alle Mitglieder, alle Politiker zutiefst.
Hat sich vor diesem Hintergrund das Verhältnis von Politikern auf der einen und Journalisten auf der anderen Seite verändert in Berlin?
Absolut. Und das hat das übrigens sukzessive und schleichend schon seit langem. Es ist ein, und das ist ein verheerender Vorgang. Es gibt einen Autoritätsverfall des Politischen gegenüber dem Journalismus, der mit Händen zu greifen ist. Denken Sie nur als ein Beispiel des letzten Jahres an die Rezo-Attacke. Ja. Die Zerstörung der CDU überschrieben, wohlgemerkt. Millionenfach in kürzer Zeit geklickt. Die Partei war völlig hilflos. Das heißt, es gibt eine systemische Auseinandersetzung auch aus der Zivilgesellschaft mit der Politik. Und die Politik ist da eigentlich sukzessive in einer unterlegenen Position.
Wenn Sie die neuen Medien damit zumindest indirekt ansprechen, wie bewerten Sie diese Äußerung von Friedrich Merz, der gesagt hat, heutzutage brauche ich die klassischen Journalisten eigentlich gar nicht mehr?
Das war natürlich eine sehr polemische Äußerung, mit der er einen richtigen Sachverhalt beschreibt. Er meinte damit, ich kann selber zum Sender werden. Also ich bin nicht mehr darauf angewiesen, dass ich in den Medien so vorkommen muss und mich so passgenau machen muss, wie man es früher machen muss. Das ist in der Tat eine Verschiebung, die er beschreibt. Natürlich hat das danach sehr harten Widerhall gefunden. Viele in den Medien haben ihn attackiert. Frank Überall vor allem, auch der Vorsitzende der Journalistenvereinigung. Politiker machen mittlerweile ihre eigenen Sender. Sie haben sogar eigene Podcasts. Also will sagen, sie haben Möglichkeiten, die Bevölkerung in anderer Weise direkt zu erreichen. Das ändert aber nichts daran, dass sie weiter systemisch unterlegen sind. Umso mehr, als auch die Bevölkerung sendet. Also das Verhältnis zwischen Sender und Empfänger. Früher waren es klassischerweise nur die Medien, die gesendet haben. Dieses Verhältnis hat sich völlig umgekehrt. Es senden die Politiker, es senden aber auch vor allem Einzelne in der Gesellschaft, Rezo exemplarisch oder NGOs und so weiter.
Bei einem Sonderparteitag am 25. April soll über die neue Parteiführung in der CDU entschieden werden. Teamlösung oder Kampfkandidatur? Schon jetzt wird im Politbetrieb viel spekuliert und analysiert. Albrecht von Lucke veröffentlicht die politische Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Am Freitag war er zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim. Wer macht am 25. April das Rennen? Dazu sagt Albrecht von Lucke:
Ich glaube, wenn es nicht Friedrich Merz gelingt, die Basis der Partei so derartig zu motivieren und so derartig Zweifeln an Armin Laschet und den Delegierten auch dem nordrhein-westfälischen Landesverband zu erzeugen und übrigens auch so viel Bereitschaft zu erwecken, dass es auf den großen Bruch mit der Ära Merkel ankommt. Denn das ist ja die Stoßrichtung von Friedrich Merz. Wenn ihm das gelingt, dann kann er tatsächlich es schaffen. Ansonsten aber spricht vieles dafür, dass Armin Laschet ob der Delegiertenstimmung, ob der großen Bereitschaft. Übrigens auch da weiter Teile des Partei-Establishments, auch wenn Baden-Württemberg jetzt eher für Merz ist. Aber die meisten werden diesen harten Bruch durch Friedrich Merz sehr, sehr fürchten. Deswegen spricht vieles für Armin Laschet.
Also, wenn Laschet der neue Vorsitzende wird, wird er auch dann der nächste Kanzlerkandidat der Union?
Ich glaube noch nicht, dass Armin Laschet durch die Wahl zum Parteivorsitzenden, so sie denn am 25. April vonstatten geht, wirklich diese Autorität hat, die er eigentlich braucht, um die großen Debatten in der Partei auszutreten. Denn das ist ja der Grund, warum Annegret Kramp-Karrenbauer gescheitert ist. Also, will sagen, die gleiche Hypothek. Es wird noch über 8 Monate darüber gesprochen, gerungen werden. Ist er der richtige Mann? Diese gleiche Hypothek hat er am Hals. Es ist zwar eine kürzere Zeit als im Falle von Annegret Kramp-Karrenbauer, aber es wird ganz stark auf den Parteitag ankommen. Gelingt es ihm da, mit einer starken Rede neue Autorität zu gewinnen, dann hat er allerbeste Chancen, auch Kanzlerkandidat zu werden, weil Markus Söder nur dann relevant überhaupt eingreifen kann, denn keiner weiß, ob er es überhaupt ernsthaft will, wenn es in der CDU große Zweifel gibt. Gibt es sie nicht, wird der Parteivorsitzende, der am 25.04. gewählt, wird auch Kanzlerkandidat. Dafür muss er aber einen starken Auftritt haben.
Lassen Sie uns kurz am Ende der Sendung noch auf die anderen Parteien gucken. Wie sehen Sie die Zukunft der FDP?
Das ist eine hochspannende Frage. Die FDP wird wahrscheinlich die einzige Partei sein, neben der SPD und neben den Grünen. Ist übrigens falsch. Ich muss sagen, viele Parteien hoffen inständig auf einen Wahlsieg von Friedrich Merz. Muss man ja auch sagen. Übrigens, das ist eine demokratiepolitisch relevante Frage. Und zuallererst würde sich natürlich Christian Lindner freuen. Denn seine Sorge muss natürlich darin bestehen, nachdem er große, große Fehler gemacht hat. Die Absage an Jamaika, das absolute Desaster mit Thüringen, das ihn ja veranlasst hat, die Vertrauensfrage zu stellen. Was ja schon ein Ausdruck eines ungeheuren Vertrauensverlustes ist. Also die Zukunft der FDP steht und fällt sehr stark mit dem 25. April.
Wen werden die Grünen als Kanzlerkandidaten nominieren und wie sehen Sie die Chancen der Partei angesichts der aktuell stabilen, guten Umfragen?
Ich sehe die Chancen der Grünen in der Tat durch die Tatsache des Autoritätsverlusts in der CDU enorm wachsen. Und ich bin der Meinung, das müsste dann schon Robert Habeck machen. Denn er ist ersichtlich der rhetorisch stärkere, er hat weit stärkere Werte in der Bevölkerung. Wird bloß die Frage sein, ob die grünen Frauen bereit sind, den Rückzug anzutreten zugunsten eines Mannes.
Eins gehört. SWR 1.